Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über KI in der Verpackung. Wir reden über die Pharmaindustrie und die Frage, was macht eine zukunftsfähige Verpackungsmaschine aus? Ja, wie sieht es aus? Wie bindet man die an? Datenseitig, ja, wie nutzt man da die KI? Und wie sieht auch das Zusammenspiel zwischen Maschinenbauer und Sensorhersteller und natürlich auch dann dem produzierenden Unternehmen aus? Wir reden über Standards und Vernetzung, über Datenräume und Initiativen wie Factory X oder Process X und natürlich auch über dieses große Thema Datensouveränität. Über all diese Themen rede ich heute mit Matthias Markus. Er ist bei Bayer technischer Leiter des Verpackungsbetriebes in Leverkusen und hat auch Erfahrung unter anderem als Betriebsleiter in der Produktion und ist heute hier zu Gast. Hallo Matthias, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, schön hier zu sein.
Zum Start möchte ich mit dir über KI und Digitalisierung reden, ja, weil das ist ja das, wo alle irgendwie hinwollen. Und ich weiß, dass es auch bei euch ein Thema war mit euren Verpackungsmaschinen. Wie siehst du das grundsätzlich, KI in so einem Verpackungsbetrieb, auch gerade im Kontext der Pharmabranche? Was sind so die typischen Potenziale mit KI?
KI kann uns da extrem weiterbringen, um die Produktivität von Anlagen und Linien nach oben zu bringen. Wir nutzen jetzt beispielsweise auch schon KI für Wissensmanagementsysteme, wo wir den Mitarbeitern an die Hand geben, was Problemlösungen sind für Herausforderungen, die an der Maschine passieren. Und da sehen wir schon, dass da ein Potenzial besteht, aber auch um Sensordaten auszuwerten und Probleme vorab zu erkennen. Dafür ist KI auch sehr gut geeignet.
Also das heißt, wenn du sagen müsstest, was ist da so der größte Benefit durch KI? Ist es dann eher die Zeitersparnis oder Transparenz? Oder in welche Richtung geht das für dich?
Ja, einmal Zeitersparnis, dass man relativ schnell Problemlösungen findet und eben auch eine Anlage nach hohen Verfügbarkeit hat, ne? Dass man da eben auch die Sensordaten frühzeitig erkennt, wann gibt es Probleme, wann müssen Ersatzteile beschafft werden. Und da kann eben KI bei der Anlagenverfügbarkeit sehr große Dienste bringen.
Ja, aber das ist dann sogar ein Produktivitätshebel am Ende. Das ist ja wirklich dann ein wichtiges Thema.
Ja. Definitiv, genau.
Kannst du ein bisschen genauer beschreiben, was ihr da umgesetzt habt? Also ihr habt, du hast jetzt gesagt, im Bereich Wissensmanagement, wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Genau, üblicherweise ist es ja so, dass du, wenn du einen Fehler hast, dann eine Schlagwortsuche machst und versuchst herauszufinden, wo das Problem ist.
Beispiel Maschine steht zum Beispiel.
Irgendein Fehler tritt auf und du versuchst jetzt wieder schnellstmöglich ans Laufen zu kommen. Und dann suchst du ja eigentlich, hast jetzt einen Fehler und dann siehst du einfach nur das, was du siehst und versuchst dann einen Fehler eine Lösung dafür zu finden. Und wir wissen aber dann meist nicht, was die Ursache selber ist. Und hier hilft uns eben die Lösung von Pirox, das ist die Firma, die diese Lösung Maddox programmiert hat. Die nimmt nämlich die Maschinendaten und vor jedem Fehler nimmt es alle die Sensordaten und da gibt es immer einen gewissen Fingerprint, ein bestimmtes Muster, das auftritt, wenn ein Fehler da erscheint. Und kann also einen die Schlagwortsuche einfach abnehmen, weil dann eben ein bestimmtes Datenmuster eben einem bestimmten Fehler entspricht. Und dann kann man dazu eine Wissenskarte, kann der Mitarbeiter eine Wissenskarte erstellen, und um das Problem zu lösen. Also das heißt, die zwei Dinge kann man zusammenbringen. Und deswegen spricht man da auch von einem selbstlernenden Assistenzsystem.
Ja, okay.
Und das haben wir umgesetzt.
Das heißt, ihr greift jetzt nicht nur auf eine Fehlermeldung zurück, sondern wirklich auf ein ganzes Set an Daten,
ja?
Um dann zu erkennen, um was es auch wirklich geht. Das ist schon mal gut, weil die Fehlermeldungen sind ja oft nicht so weiterbringend. Ja.
Nee, auf keinen Fall. Das ist dann eben manchmal sehr, sehr kryptisch, was da angezeigt wird. Und ist eigentlich auch das, was der Mensch auch macht. Also der Mensch, wenn er einen Fehler sieht, versucht er ja viele Dinge, auch ob es jetzt visuell sind, zusammenzubringen, was da passiert. Beschreibt es auch einfach so, dass er sagt, also da ging die Lichtschranke und dann kam der Fehler. Also das so kombiniert der Mensch ja auch, wie welcher Fehler es sein könnte. Und so macht es eben auch die Software selber. Ja.
Okay. Das heißt aber, ihr habt dann auch die Möglichkeit, noch Informationen dazuzugeben. Also ich habe dann nicht nur die Sensorwerte und die Fehlermeldung, sondern ich kann dann auch als Mensch, der an die Anlage kommt, dann auch was man wahrnimmt, quasi auch beschreiben. Geht das dann, dass man solche Informationen als Kontext dann noch hinzufügt?
Ja, das ist dann eher so, dass in der Wissenskarte das reingefügt wird. Also das ist Hauptsache, die Fehler selber werden tatsächlich mit den Maschinendaten eingetragen. Ne? Also das
Okay.
nachher, wenn es um die Lösung geht, dann kann man eben was schreiben, man kann aber auch ein Video machen und ähnliches, was man so üblicherweise auch mit diesen YouTube-Videos macht. Genau das ist eben der zweite Teil, wo dann eben der Mensch mehr also ins Spiel kommt bei der Lösung. Beim Fehlermuster zuordnen, das macht dann schon der Mensch. Also das Programmieren, also das Zuordnen, das ist auch ein Teil, wo der Mensch nochmal aktiv drin ist.
Okay, was meinst du mit zuordnen? Dann in der Lösung des Problems dann oder quasi nach der ersten Auswertung durch die KI?
Genau, also wenn jetzt ein Fehler neu entsteht, kann man sagen, das ist jetzt ein, also der Fehler, das hat mich jetzt nicht weitergebracht an der Stelle. So kann ich ein neues Muster aufnehmen und sagen, das ist jetzt ein neues Grenzmuster oder womit er arbeiten kann. Und dann kann ich dazu eine Wissenskarte erstellen. Das heißt also, ich programmiere auch den Algorithmus dann an der Stelle.
Okay, also dann kann ich quasi auch so immer weiter Fehlertypen ergänzen, sodass ich dann immer umfangreichere Bibliothek in Anführungszeichen habe, die dann wieder zugeordnet werden kann zu den einzelnen
Richtig, genau.
Fehlern.
Und das ist
Ja.
dann auch der Vorteil, der so ein bisschen unterscheidet zu den Chat-GPTs der Welt. Ich habe jetzt auch, wie bei Menschen auch, wenn was sich komplett Neues ändert, also was weiß ich, eine neue Software kommt rein, ist das alte Wissen ja zwar noch vorhanden, dass ich weiß, wie hat das vorher funktioniert. Aber dadurch, dass jetzt, sag ich mal, das immer weniger als Lösung dann anerkannt wird, das alte Wissen wird dann langsam verdrängt von dem neuen Wissen, ne? Und somit hat man dann auch so ein selbstlernendes System, das immer weiter auch dann immer mit dem aktuellsten Wissen dann gefragt ist, ne?
Okay. Und diese Karten sind dann schon auch verknüpft mit der Problemlösung, habe ich das richtig verstanden? Also, dass ich dann auch sagen kann, da ist ein Video hinterlegt, irgendwie eine Verfahrensanweisung, was auch immer, dass ich dann weiß, okay, für dieses Problem, da muss ich dann so und so mit umgehen. Ja.
Ja, genau, richtig. Das ist dann, also genau, das ist da, geht in die Richtung. Das war sogar ein Hauptteil dieser Entwicklung der Software, dass man da mit Psychologen gearbeitet hat, was der Mensch selber braucht, um damit zu arbeiten. Und also ein System, das bevormundet, würde beispielsweise jetzt einem Menschen nicht helfen und das würde dann eben so, wird man eher ablehnen. Aber deswegen ist diese Software eben so, dass es Vorschläge macht. Und man kann dann trotzdem entscheiden, dass man es eben anders macht, ja, und eine andere Lösung vorschlägt.
Okay, ja, also wirklich als Assistenzfunktion, das sagt man ja auch so oft, das ist das, was die KI am Ende auch gut kann, ne? Man kann nicht die Entscheidung abnehmen, aber unterstützen, dass man schnell zu einer Lösung kommt oder auch schnell erstmal überhaupt die Transparenz bekommt. Was war damals eure stärkste Motivation zu sagen, hey, wir müssen in dem Bereich auch in Richtung KI was machen?
Also wir hatten hier eine komplette neue Software eingeführt, die in der pharmazeutischen Industrie jetzt gang und gäbe ist. Es ist Track and Trace, Serialisierung, das heißt, eine Packung bekommt einen Matrixcode und dieser Matrixcode, der wird dann eben bei dem Apotheker eingelesen, wenn nicht, sobald er mir die Packung übergibt. Und dann wird in den Daten nachgeschaut, ist das eine Originalverpackung, die bei uns hergestellt wird. Und damit das funktioniert mit dem Code-Zuordnung, muss in den Anlagen einiges umgerüstet werden, nachgerüstet werden. Das ist nämlich der Code, der wird natürlich einmal aufgedruckt und der wird dann natürlich dann mit jedes Mal wieder eingelesen an den verschiedenen Maschinen, sodass man, wenn man was entnehmen würde, das System es automatisch erkennt und erkennt, dass die Packung nicht mehr vorhanden ist. Und das ist so ein Add-on-System gewesen. Und man, es war sehr komplex. Es gab ein Produktions- oder ein Projektteam, das das auch eingeführt hat. Die haben über die Zeit natürlich die Experten da gehabt, die auch das eingeführt haben, die Software. Und dann kam der große Tag, wo das dann an die Produktion herangebracht wurde. Die ersten Produktionen liefen, die ersten Probleme traten eben auf und dann war das sehr komplex System war und eben so ein Add-on-System, also nicht in den direkten Maschinen verankert, traten Probleme auf. Und dann war das eben so, dass viele erstmal gesagt haben, mach ich jetzt mal lieber gar nichts dran, vielleicht mache ich ja noch was kaputt an der Stelle. Und dann hat man ja erstmal gewartet in der Produktion, bis dann am nächsten Morgen der sogenannte Key-User kam, der Teil des Projektteams war. Und der hat das Problem dann in 5 Minuten gelöst.
Ja, okay.
Und das hat
Schönes
natürlich zu
Beispiel.
riesigen, also es war sowieso schon ziemlich eng mit der Produktion und das hat natürlich noch weiter Probleme erzeugt. Und dann war klar, wir müssen irgendwie da auf jeden Fall das Wissen vermitteln an denjenigen, der an der Linie ist, dass der da durchgeführt wird und dass das Wissen dieser Key-User, was ja lange gewachsen ist, auch wirklich dann an die Kollegen herangeführt wurde. Und das war, sage ich mal, der Startpunkt, wo wir überlegt haben, wie können wir denn das Wissen an die, ja, an den Operator teilen. Ja.
Aber es ist ein schönes Beispiel, ne? Produktion wird immer komplexer, es gibt ständig Veränderungen und das Know-how dann im Team aufrechtzuerhalten, ist natürlich extrem schwierig. Deswegen gibt es ja auch so Key-User-Konzepte. Ja, super, dass da KI geholfen hat, das entsprechend jetzt auch in die Breite nutzbar zu machen, dieses Wissen. Wenn du jetzt an dieses Projekt zurückdenkst, was war so die wichtigste Voraussetzung dafür, dass es geklappt hat, dort auch KI zu nutzen?
Die Maschinendaten mussten natürlich erstmal verfügbar gemacht werden. Das haben wir uns auch erst relativ einfach vorgestellt. Die Maschinen hatten ja alle eine Netzwerkdose und dann steckt man das ein und dann kann man das ja wie zu Hause einfach per USB-Anschluss auslesen. Das war so die Grundidee und dann kam so die Phase der Ernüchterung.
Ja. So nach dem Motto, wir haben die Daten ja, jetzt gucken wir
mal, ja, genau.
Wie wir das kriegen. Ne? So.
Genau, genau.
Okay, was war eure Erfahrung? Was habt ihr dann gelernt? Ist es doch nicht so leicht?
Nee, also das einmal haben wir gelernt, dass jetzt nur weil es eine OPC-Schnittstelle ist, bedeutet das jetzt auch noch nichts, dass wir Tags, die denn da übermittelt werden, dass die gleich sind und dass wir die überhaupt, dass sie auch teilweise sehr kryptisch waren, dass man überhaupt nicht zuordnen könnte, was ist denn jetzt dieses 0 und 1, was da rauskommt bei dieser Variable? Was bedeutet das denn eigentlich? Dann hatten wir auch Probleme mit der Stabilität dieser Datenverbindung. Ja, und dann hatten wir natürlich auch eine Zeit gehabt, wo man jetzt auch über Cybersecurity schon intensiv nachgedacht hat und dass man da eben dann auch über bestimmte Produktionsnetzwerke nachdenkt, Layer-Strukturen. Und das war alles so in einem, ja, komplett zusammen in diesem ganzen Projekt. Und das hat das natürlich nicht vereinfacht.
Aber das heißt, ihr wolltet mithilfe der Software quasi direkt auf die Maschinendaten zugreifen? Oder habt ihr da jetzt eine Zwischenebene, wo ihr sagt, ihr zieht die erstmal raus, macht die verfügbar und habt sie dann quasi dann für verschiedene Systeme auch nutzbar? Wie habt ihr das umgesetzt?
Ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Maschinen, die haben so einen jeweils einen eigenen einen OPC-Server und der geht dann an so eine Integrationsebene und die Integrationsebene dann wiederum an die Software. Und das hört man schon, da hat man ziemlich viele Übergaben, die da eine Rolle spielen. Das war dann nachher ja auch tatsächlich so, so der Moment, wo die Software angezeigt hat, die Maschine läuft noch und man hat dann vor dem Tablet gesehen, die Maschine steht aber, weil irgendeine der Datenverbindungen zusammengebrochen war. Und deswegen haben wir dann auch tatsächlich das ein bisschen vereinfacht. Es gab sogar die Idee, dass jetzt die Daten alle in die Cloud gespielt werden und dann und dass man da auf die Daten zurückgreift. Und dann kamen so Testzeiten, dass man ja genau dann eben gar nicht mehr das abgebildet hat, was in der Maschine vor Ort war. Das waren so alles die Learnings, die wir über die Zeit hinbekommen haben. Jetzt zurzeit haben wir wirklich einen virtuellen Server für jede Anlage und der ist quasi dann auch direkt verbunden.
Okay.
Da gibt es zwar noch eine Software, die dazwischen ist, aber es sind schon weniger Übergaben, die wir da haben.
Okay, aber wenn du sagst virtuellen Server, die Daten sind dann trotzdem noch physisch bei euch. Also ihr nutzt UPC-OA, um die Maschine anzubinden und die Daten bleiben aber bei euch und sind nicht in der Cloud. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, genau. Die sind jetzt bei uns direkt, genau. Das ist jetzt vielleicht in der Zukunft angedacht, dass wir da auch in die Cloud gehen, aber wir haben eben festgestellt, dass da auch einige Herausforderungen eben sind mit überall Firewall-Regeln und so weiter. Also da haben wir auch festgestellt, da sind wir noch nicht so weit, dass wir so eine sowas umsetzen können. Jetzt gibt es wieder Bestrebungen, das zu tun. Aber ja, uns war erstmal wichtig, weil wir haben auch gemerkt, dass der Operator sehr schnell das Vertrauen in eine Software verliert, wenn er, sag ich mal, feststellt, dass sie das nicht richtig anzeigt. Und dann konnte man da sagen, dass die Software ist nicht schuld, sondern das ist jetzt der Weg zum Server, aber im Endeffekt ist der Anwender da
dem
nicht bereit.
Warum es das funktioniert,
oder? Nee, genau, das ist, genau, dann kann man, der guckt einen dann an und sagt, ja, das muss aber dann funktionieren. Ne? Also.
Das ist richtig, ja. Okay, also das heißt, diese Datenanbindung war die größte Hürde, oder? Kann man das so sagen?
Genau, auf jeden Fall war das die größte Hürde und je nachdem war es natürlich auch Unterschied, wie viel Daten man bekommen hat. Also gibt da jetzt mittlerweile auch noch wirklich sehr spärliche Informationen, dass so eine Anlage nur 10 Tags rausgibt, Anlage läuft, Anlage steht, also wirklich minimal. Und da sind wir natürlich auch, der Algorithmus kann natürlich umso besser werden, desto mehr an Informationen hat und desto mehr Daten bekommt. Ja.
Okay. Du hast es schon beschrieben, ja. Ihr denkt jetzt wieder über die Cloud nach. Du hast jetzt gesagt, naja, wäre eigentlich gut, teilweise mehr Daten zu haben. Was ist so bei euch der nächste Schritt, um die Daten aus der Maschine noch besser zu nutzen?
Der nächste Schritt ist einfach jetzt auch erstmal Standards auch umzusetzen und die auch mit einzubringen. Ein Standard in der Verpackungsmaschinenbranche gibt es beispielsweise PackML und dass die Maschinen eben auch das verstehen und diesen Status dem zuordnen. Und so ist es natürlich auch einfacher, dass man nicht immer für jede Anlage sich das wieder neu überlegen muss, sondern dass man eben so einen Standard auch nutzen kann und den auch ja, verwendet. Und damit eben auch nicht immer wieder customized Schnittstellen baut, weil diese ganzen Schnittstellen sind tatsächlich auch eine der größten Hürden, die dann ja so digitale Programme langsam machen und auch teuer. Ja.
Ja, genau. Weil das eine ist es ja dann, eine Maschine mit einer Software zu verbinden.
Ja.
Aber du hast schon beschrieben, ihr habt verschiedene Maschinen, sind wahrscheinlich unterschiedlich alt, weshalb es vielleicht auch mal mehr und mal weniger Daten gibt. Und dann habt ihr ja auch nicht nur eine Software. Also das war jetzt ja ein Use Case, den du beschrieben hast, aber ihr wollt die Daten ja nicht nur dort nutzen.
Richtig, genau. Und natürlich erschwert es natürlich, wir denken auch immer in Linien. Das heißt, wir haben eben mehrere Maschinen, die zusammen verkettet sind. Und natürlich kann das Problem eigentlich an einer ganz anderen Stelle sein, als dass es jetzt, wo der Fehler dann, sage ich mal, angezeigt wird. Und das muss man natürlich diese ganzen Verknüpfungen auch berücksichtigen. Ja.
Okay. Du hast jetzt vom PackML geredet. Das basiert quasi dann auf OPCOA oder kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, wie das mit dem Standard funktioniert?
Genau, das ist jetzt eigentlich PCOA ist dann die Kommunikation, das ist auch der Standard, den man jetzt zurzeit wählt. Und der, glaube ich,
Protokoll
jetzt auch
quasi,
im
ja.
Protokoll, genau. Und dann gibt es eben gewisse Zustände einer Maschine, in Alarme, Zustände, ob die Anlage läuft, ja, nein. Also, und das ist, sage ich mal, beschrieben, ist zusammen als Standard geschaffen worden, um da jetzt zuzuordnen, wie heißen denn die Zustände, die wir da haben wollen, und in welche Kategorie fallen die? Das kann man jetzt grob als nehmen, um PackML zu beschreiben. Ja. Weil dann sind die natürlich auch Zustand an der Maschine, läuft sie nicht, das ist dann bei allen Maschinen wäre dann gleich. Ja. Würde dann gleich heißen.
Ja, die Syntax im Prinzip dann.
Ja, richtig, genau.
Das hast du aber gesagt, ist ja noch Zukunft. Das heißt, Stand heute nutzt ihr PackML noch nicht, oder?
Ja, es gibt Hersteller, die das tatsächlich schon machen und die bestärken wir dabei, das auch, sage ich mal, umzusetzen. Und wir versuchen auch so ein bisschen Hersteller zu motivieren, das zu nutzen und eben auch da umzustellen. Manchmal gelingt das, manchmal ist es dann auch, dass da nur übersetzt wird, dass das Pseudo nach außen eben das ist, aber eben noch die alten Zusammenhänge, sage ich mal, übersetzt werden. Aber auch das hilft uns schon weiter. Und wir motivieren auch die Lieferanten, auch in die nächste Generation zu denken und eben ein bisschen, also ich würde es immer beschreiben, wie beim Tesla, die neuen Elektroautos, da ist die Software eben auch im Mittelpunkt und spielt eine Rolle. Früher kann man einfach sagen, vieles ist ja bei den Autos. Ist das, sag ich mal, Add-on dazu gebaut worden? Man hat ganz spezielle Systeme von den Herstellern gehabt und die Software war eigentlich gar nicht der Mittelpunkt. Und mittlerweile ist es dann heute eher so, dass man sagt, die Software spielt eine große Rolle und man hat dann vier Räder, die dann diesen Rechner da bewegen. Und das bringe ich immer auch als Beispiel, wo ich sage, die Hersteller müssen auch die Digitalisierung eben im Mittelpunkt beschreiben und auch vorsehen, wenn sie Anlagen konstruieren für die Zukunft.
Ja, also zukunftsfähige Verpackungsmaschinen, die müssen quasi von der Software gedacht werden, wenn man das
Ja, genau, richtig.
umsetzen
Genau.
möchte. Ja.
Ja.
Jetzt hast du viel vom Maschinenbau geredet. Ich meine, ihr als produzierendes Unternehmen, ich finde es genau richtig. Ihr müsst am Ende klar sagen, was wollt ihr, ne? Was erwartet ihr von den Maschinenbauern?
Ja.
Aber es gibt ja noch mehr Player, ne? Es gibt ja noch die IT-Unternehmen, die jetzt zum Beispiel Software entwickeln. Es gibt natürlich auch dann die ganzen Komponenten, die wir in so einer Maschine finden. Und das ist ja schon auch ein komplexes Zusammenspiel. Und wie erlebst du das in der Praxis, dieses Zusammenspiel aus Sensorhersteller, Maschinenbauer und dann zum Beispiel euch als produzierendem Unternehmen?
Ja, also normalerweise spricht man normalerweise mit dem Maschinenbauer, also mit dem Anlagenhersteller. Das ist so die Kommunikation zwischen dem Kunden, also dem Verwender und dem Maschinenhersteller einhergeht. Jetzt habe ich jetzt eben letztes Jahr so auch im Verpackungsmaschinentag festgestellt, da gibt es eben ganz viel interessierte Komponentenhersteller und die haben auch Lösungen, die haben auch eigene Algorithmen, wie die jetzt feststellen können, welchen Zustand hat denn ihre Komponente. Die können also uns wirklich weiterhelfen mit den Maschinendaten, die wir da haben. Wir aber nicht in direkter Kommunikation stehen, wissen die natürlich nicht, was helfen kann. Und, und das heißt, also da, glaube ich, ist so eine Lücke entstanden, wo wir eigentlich wirklich besser werden könnten, wenn wir auch die Komponentenhersteller mit einbinden. Ne?
Ja. Ja, du hast gerade den Verpackungsmaschinentag erwähnt. Du hast da auch einen Vortrag gehalten und berichtet, dass ihr auch schon ja Workshops macht, übergreifend auch quasi mit den ganz unterschiedlichen Beteiligten. Berichte mal da, wie ihr da vorgegangen seid.
Genau, also ich, als ich das eben vorgestellt habe, vorletztes Jahr und habe dann mehr oder weniger so also ein bisschen berichtet, für Hürden wir haben, für Herausforderungen wir haben und wie eigentlich jetzt auch die Erwartung sein muss, wie wir das auf die Straße bringen, gerade die digitalen Lösungen. Habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass eben sehr viele auch dem bewusst sind und auch sagen, ja, da müssen wir eigentlich auch was tun und Standards und wir müssen eigentlich auch mehr miteinander sprechen. Und dann habe ich eben den Kontakt auch zum Packaging Valley gesucht und wir haben gemeinsam überlegt, könnten wir das denn hinbekommen, dass wir ein bisschen mehr das Verständnis voneinander bekommen und was wir brauchen, um auch für die Zukunft so ein bisschen mehr diese Digitalisierung zu heben. Und dann habe ich mit dem Martin Buchwitz vom Packaging Valley haben wir überlegt, wie können wir da hingehen und das bewegen und haben dann in der kleinen Gruppe, weil uns klar war, wenn wir jetzt alle einladen und befragen, dann wird es wahrscheinlich ziemlich weit auseinanderlaufen und sehr, sehr breit werden. Dann haben wir überlegt, wir machen einen Workshop mit einer kleinen Gruppe. Da soll große Community soll natürlich mit beteiligt sein, aber wir fangen mit einer kleinen Gruppe an und arbeiten ein bisschen aus, ein bisschen gleichzeitiges Verständnis zu entwickeln zu Digitalisierung, was wir brauchen und eben auch wo sind denn eben auch Themen, wo wir besser werden können. Und das war ein sehr erfolgreicher Workshop, wo wir eben auch gemeinsam uns angeschaut haben, welche Dinge uns weiterhelfen in der Zukunft, welche Technologien auch im Fokus sein werden.
Ja, super. Ja. Also viele Grüße an Martin Buchwitz, du hast es erwähnt, er war auch schon zu Gast im Podcast. Also wenn er sich noch mehr zum Thema Verpackungsmaschinen oder Ähnliches interessiert, der kann gerne die Episode 207 anhören. Ich finde es super, dass ihr jetzt die verschiedenen Beteiligten zusammengeholt habt. Was war da so eure Erkenntnis aus dem Workshop? Was habt ihr da gelernt?
Ja, wir haben gelernt, dass wir sehr viel nutzen, also dass wir diese Daten auch nutzen können. Wir haben aber auch gelernt, dass es natürlich auch immer noch ein bisschen Befürchtungen gibt, die man ausräumen muss, vielleicht auch Verständnisprobleme. Vielleicht nimmt man auch Dinge vorweg, wo man glaubt, dass der andere so denkt. Also beispielsweise, keiner will ja die Daten rausrücken und ähnliche Dinge oder Geschäftsmodelle brechen zusammen, die man dann hat. Also so eine Integration hat natürlich auch ein Geschäftsmodell an der Stelle, muss man auch sagen. Was passiert damit? Und so ein bisschen auch, wenn man ein bisschen in Sorge ist, dann ist man natürlich eher so, dass man erstmal sagt, warten wir mal ab, das wird wieder weggehen. Was ja aber jedem bewusst ist, das wird nicht wieder weggehen, sondern das wird eigentlich Teil unserer Zukunft werden. Und das ist auch gut so, weil wir eben auch damit hier auch speziell in Europa oder auch Deutschland wirklich auch auch nach vorne gehen können und auch wieder was entwickeln können, was uns abhebt gegenüber dem Rest der Welt.
Ja, da gibt es schöne Beispiele auch dafür, wie aus so einer Zusammenarbeit dann nochmal ganz neue Innovationen entstehen, die nachher alle Beteiligten auch nach vorne bringen können. Ich glaube, schon nachvollziehbar, dass es manchmal Berührungsängste gibt, ja, aber meine Erfahrung ist, ich will nicht sagen, dass sie unbegründet sind, aber dass das Potenzial, das dahinter steckt, auf jeden Fall das wert ist, auch in diese Zusammenarbeit zu gehen.
Ja.
Gab es konkrete Punkte, die ihr schon mitgenommen habt, wo du sagst, die können wir jetzt eigentlich direkt umsetzen?
Wir haben jetzt ein paar Themen, also PackML beispielsweise, und wir haben gesagt, wir müssen auch, es ist vieles von dem Wissen, was wir da geteilt haben, hatten ja eine breite Gruppe da, die auch verschiedenen Bereichen war. Und da gab es eben viele Themen, die auch nicht allen bekannt waren, wo wir gesagt haben, das müssten wir eben noch tiefer streuen. Also die Verwaltungsschale beispielsweise. Da stellt man einfach fest, dass da einige Bereiche Unternehmen schon relativ weit sind und noch das Potenzial erkennen. Aber es eben noch viele gibt, die da nichts damit anfangen können. Und auch die wissen, wie machen wir den nächsten Schritt dann an der Stelle? Weil das natürlich irgendwie wirkt das so, wie in der Zukunft. Da ist dann alles ganz anders. Und wir sind aber in einem ganz anderen Zustand. Wie kommen wir denn dahin? Ja, müssen wir denn, wie ich denn mit, schalten wir das Alte ab und morgen haben wir das Neue, schalten wir einfach zu? Wahrscheinlich nicht. Aber dann heißt es eben, wie kann man dann eben Brücken bilden, dass man schon in die richtige Richtung geht? Und auch das schon vordenkt, wie könnte das dann beispielsweise funktionieren mit beispielsweise der Verwaltungsschale, ne?
Ja. Ja, aber das ist spannend, dass du sagst, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie Zukunft, die weit weg ist oder wo man vielleicht sogar hofft, dass es
Ja.
weggeht. Und du hast jetzt Verwaltungsschale angesprochen, das ist ein gutes Stichwort, ja. Es gibt ja aber auch die ganzen Initiativen, Manufacturing X, Factory X oder auch Process X, ja. Gerade in diesem Jahr gab es auch schon ein paar Podcast-Episoden dazu, auch aus Sicht vom Maschinenbauer, ja, was ich auch immer
Ja.
spannend finde. Und jetzt finde ich es gut, genau deine Sicht mal zu hören. Also, wenn ich so ein bisschen wahrnehme, so eine ganz große Rolle spielt das im Alltag wahrscheinlich noch nicht, oder?
Nee, es spielt noch keine große Rolle, aber es wird einfach eine große Rolle spielen. Mache eben hier am Standort auch, bin ich Nachhaltigkeitsmanager. Und da sind wir ja an dem Thema dabei, dass wir auch den CO2-Fußabdruck für die Produkte bestimmen. Und zwar eben, der muss eben komplett bestimmt werden über alle fertigen Schritte hinweg. Und wenn man sich dann vorstellt, dass wir jetzt die Zertifikate beispielsweise alle per Hand übermitteln und das wird im Leben nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir einfach eine durchgehende digitale Lösung, die die Daten einfach auch von Unternehmen zu Unternehmen übermittelt, sodass wir auch dann das handelbar haben können, ohne auch unsere Zukunftsfähigkeit zu verlieren, also auch die Kosten im Griff haben. Ja. Es muss einfach gleich funktionieren und das kann man nur mit digitalen Lösungen schaffen. Und dann werden eben die Daten, die werden immer mehr werden und die Übergaben. Und das kann man dann nur noch mit digitalen Lösungen schaffen. Und deswegen brauchen wir eben solche digitalen Lösungen. Und da hat eben auch die EU aus meiner Sicht schon gut vorgedacht, in welche Richtung das gehen kann, sodass man eben auch diese Dinge zusammenbringen kann.
Ja, also ich finde es einerseits total nachvollziehbar, andererseits fast ein bisschen schade, dass über Regulatorik dann eigentlich fast schon erzwungen wird, dass man hier einen Schritt weiterkommt. Ich meine, die spannende Frage ist ja natürlich auch jetzt rein aus eurer Sicht als produzierendes Unternehmen, seht ihr da auch wirkliche Produktivitätsvorteile durch eben solche Standards oder Initiativen? Also wir haben es ja vorhin bei KI schon darüber gehabt, aber das Gleiche sollte es ja eigentlich auf dieser Ebene auch geben, jetzt mal unabhängig davon, dass man es vielleicht auch braucht, um Regulatorik nachher zu entsprechen.
Ja, Standards helfen natürlich auch, dass sowas überhaupt weitergeteilt wird und neue Möglichkeiten entstehen. Beispielsweise, wenn man jetzt in andere Bereiche schaut, wo jetzt Systeme sind wie Android oder Apple, wo es eine Plattform gibt, eine Software, wo ein bisschen Software klar ist und jeder kann Apps entwickeln. Da merkt man ja schon, wie sich sowas entwickeln kann und wie man da relativ schnell auch Entwicklungsschritte machen kann, wie auch Innovation schnell vorangehen kann. Ne? Das heißt eben auch Standards und Offenheit schafft eben auch ein Innovationsumfeld, dass dann eben auch Startups helfen können. Vielfach ist es eben so, dass Startups tolle Ideen haben, aber einfach nicht weiterkommen, weil wir eben keine Offenheit haben. Und wenn wir aber von diesen Lösungen profitieren wollen, dann müssen wir eben auch eine Offenheit schaffen, dass dann auch eine Community drumherum daran arbeiten kann und pfiffige Ideen zu etablieren. Ne? Und deswegen, das ist schon extrem wichtig. Ne? Und dann so kann man eben auch Lösungen durchdenken für die Zukunft, wo man eben einfach Anlagen hat, die sehr effizient ablaufen, die eben aber auch die Daten bereitstellen, die wir eben auch in weiteren Schritten brauchen.
Ja. Ja, der Grundgedanke ist, glaube ich, extrem machtvoll. Und da brauchen wir noch gar nicht über neue Geschäftsmodelle oder Ähnliches dann reden, was dann für die Maschinenbauerseite dann wieder interessant ist.
Ich habe da noch immer ein Beispiel, wo ich das ich immer ein bisschen dramatisch formuliere, ist, sag ich mal, jeder kennt beispielsweise einen TomTom, ja,
Ja.
der Marktführer, jeder kennt den BlackBerry. Dass man merkt einfach, dass solche neuen Technologien auch das Potenzial haben, dass sich ganze Märkte verändern, ja.
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 Ja, es ist, kann beängstigend sein, kann aber auch eine Chance sein. Es ist immer die Frage,
Auf
wie man
jeden
dabei
Fall,
spielt,
definitiv,
und
genau.
wie man das vorantreibt. Ja. Wie siehst du das aus Sicht des produzierenden Unternehmens? Wo stehen wir da mit den Initiativen, so Factory X und Process X? Ist das schon auf einem Punkt, dass man das nutzen kann oder sollte?
Ich denke, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir das jetzt komplett nutzen können. Also ich finde, das Grundgerüst ist da, wie man es machen. Also das finde ich gut, dass es, sage ich mal, schon beschrieben ist, wie das funktioniert. Es sind auch so Spielregeln festgelegt, dass ich jetzt nicht einfach jedem zulasse, an die Daten ranzukommen. Wie mache ich das vertraglich, um an die Daten ranzukommen? Also ich sage mal so, das Rahmengerüst ist da. Und das wird helfen, und dass man damit auch arbeiten kann. Jetzt gilt es eben zu überlegen und auch die ersten Beispiele ranzubringen, wie kann man sowas umsetzen. Und ich bin auch dafür, dass wir auch überlegen müssen, wie kommen wir dann dazu, wie kann jetzt beispielsweise ein mittelständisches Unternehmen, wenn es daran interessiert ist und gleichzeitig vielleicht Geld in die Hand nimmt, um, sag ich mal, beispielsweise eine Kundenplattform neu aufzusetzen. Wie kann man denn da hingehen und kann dann schon mal für die Zukunft durchdenken, ohne dass man gleich auf 100% auf so einen Gedanken geht. Da glaube ich, dass wir jetzt ganz gut sind, dass ja die Zeit reif ist, dass wir die ersten Beispiele aufzeigen müssen, das Potenzial aufzeigen müssen, und damit wir eben so ein bisschen Bewegung reinkriegen, weil natürlich brauchen wir ein gewisses Momentum, gewisse Anreize, um diesen Wechsel zu vollziehen.
Ja. Du hast gesagt, du hast schon so Themen im Kopf oder, keine Ahnung, vielleicht durch Use Cases schon im Fokus. Gibt's da einen Use Case, einen Anwendungsfall, wo du sagst, da würdest du gerne Datenräume nutzen?
Ja, ich würde natürlich jetzt alleine für unsere Lösung nutzen, also für Maddox, würde ich natürlich jetzt auch sowas gerne nutzen, dass wir da auch entsprechend Daten nutzen können. Ich würde auch dass Hersteller auch auf die da also auch darauf zurückgreifen können, auf ihre Maschinendaten, um die zu verbessern, um, sage ich mal, Verbesserungen anzubieten. Und da könnte man, glaub ich, schon viel gewinnen. Man könnte natürlich aber auch werden. Ich hatte heute ein Beispiel. Ich war heute beim Komponentenhersteller. Der hat jetzt schon eine tolle Bank, wo ich eben nachgucken kann, die aktuellsten Bedienungsanleitungen beispielsweise. Das ist natürlich jetzt speziell für seine Komponente, weiß ich das, wie ich das finde. Aber ich weiß es natürlich nicht für alle anderen Komponenten. Ich würde ja schon irgendwie einen Platz haben wollen, wo ich sage, da, wenn ich jetzt die Informationen brauche, dann finde ich die immer an der Stelle. Und da könnten natürlich schon Datenräume helfen. Ja.
Also das heißt, du wärst bereit, wenn du jetzt eh die Daten sammelst für deine KI, die auch mit dem Maschinenbauer zu teilen, und andersrum wirst
Ja.
du dich freuen, wenn dann auch der Komponentenanbieter dann sein Know-how mit einbringt, wiederum dann auch in die Problemlösung, oder? Wenn man das so ein bisschen
Auf
jetzt mal
jeden
an
Fall,
dem Use Case
genau.
zusammenfassen würde.
Richtig, korrekt.
Okay. Was ist da deine Erwartung an den Maschinenbauer? Hast du da eine oder sagst, das wäre so jetzt ein sinnvoller nächster Schritt?
Ja, erstmal, glaube ich, eine Offenheit, und dass wir auch, ja, dass wir gemeinsam, also der Ansatz ist jetzt nach dem Workshop, dass wir gesagt haben, wir wollen mit einem kleinen Use Case starten. Und den würden wir in der kleinen Runde eben mit ganz wenigen Beteiligten vorbereiten, neue Technologien, neue Ansätze aufzeigen. Da wäre beispielsweise die Verwaltungsschale eine gute Idee, das einfach.
Habt ihr den Use Case schon ausgesucht?
Da sind wir gerade dabei, also
Okay.
dass wir den haben, und da wollen wir eben auch das zeigen, und dann wollen wir tatsächlich eben relativ schnell so einen agilen Ansatz machen, einfach wie gesagt relativ schnell was zusammenzustellen, nicht in Produkten denken, sondern eher in Lösungen, und dann aufzeigen und dann wieder in die Community gehen und dann das vorstellen und dann nochmal zur Diskussion stellen, an welchen Stellen wir dann noch Verbesserungen ranbringen, damit wir relativ schnell auch nicht ja, Zeit verschwenden, um eine Lösung bis zum letzten Moment, also bis zur letzten Satz auszuarbeiten und Zeit zu verlieren, und sondern dass wir auch relativ schnell auch vielleicht Dinge verwerfen können, sagen, nee, die haben sich dann doch nicht bewährt. Ne? Und das ist so der Ansatz, den wir gehen wollen. Und da relativ schnell eben auch mit den Partnern was vorstellen und das wieder auf die Plattform stellen und dann zeigen, ist das das, sind wir in die richtige Richtung gegangen, macht es Sinn, wie werten das die anderen, sollen wir dann überlegen, wie wir dann, wenn wir feststellen, da ist viel rauszuholen, wie können wir da unterstützen, um ein breites Publikum oder ein Unternehmen da ranzubringen.
Okay, ja, das klingt gut. Ich glaube, dass gerade diese Gefahr des Overengineerings, die haben wir immer so in Deutschland speziell.
Ja.
Mit unserer ingenieurmäßigen Denke, was ja auch viele Vorteile hat, ne? Also
absolut.
Definitiv. Aber da ist man halt in solchen Entwicklungen dann auch in der Regel dann deutlich langsamer.
Ja, und wir haben heute auch festgestellt, wir haben auch super Standards und die sind natürlich dann auch so mächtig, dass sie fast alles dann berücksichtigen. Aber die Umsetzung ist dann sehr, sehr komplex und manchmal wäre es so eine Light-Variante, also dass man, wie ich, erstmal beginnt, die Richtung vorzugehen und dann so man weiß, ja, wo ist denn der Nordstern? Und dann kann man während des Weges noch immer entscheiden, ob man ein bisschen mehr nach links oder nach rechts geht. Ja.
Ja. Du hast gesagt, ihr seid noch eine Auswahl von den Use Cases. Hast du einen Favoriten oder was du sagst, der könnte es werden?
Ja, ich glaube schon, ich finde das schon spannend mit der Verwaltungsschale, wie man sowas aufsetzt. Das würde ich ganz gerne, wie ich schon mal, auch projektieren und aufzeigen. Und da gibt es eben auch wirklich Unternehmen, die auch da schon weiter sind und mit denen sind wir im Gespräch. Das wäre das eine und eben auch die Veränderungen im Bereich der Steuerung, dass wir eher den softwarezentrierten Weg gehen. Das finde ich auch nochmal spannend. Also jetzt gibt es ja sehr viele Systeme, die vendor-locked sind, also dass man nur damit arbeiten kann. Da bricht eben viel auch auf und dass man eben Hardware und Software trennt. Und da sehe ich auch viel Potenzial, um da unterwegs zu sein. Aber es gibt noch viele andere spannende Teilbereiche. Und wir müssen uns ein bisschen jetzt aber auch fokussieren und sagen, wir wollen ja nicht alles gleichzeitig machen, sondern vielleicht da, wo wir am größten Potenzial, wo wir größtes Potenzial sehen und wo wir vielleicht auch schneller vorankommen.
Ja. Ja, das zweite Thema klingt schon relativ groß, ne?
Also ja, ist, auf jeden Fall. Genau.
Ist, so ist das. Da nichts, was man kurz ergibt und setzt. Und mit dem Thema Verwaltungsschale, das ist ja erstmal die technologische Seite. Was wollt ihr inhaltlich da abbilden, Verwaltungsschale? Habt ihr das schon überlegt oder gibt es da Ideen für?
Da sind wir zwar noch nicht so weit. Ich könnte mir mal vorstellen, dass man eben einen Teilbereich einer Maschine, die sich rausgreift, eine Automatisierungsaufgabe und dann vielleicht die Daten eben tatsächlich verfügbar macht, zurückschreibt, überlegt, wie können wir die Daten eben an die Hersteller zurückbringen, wie können wir die Daten, sind die Tags benannt, wie kann man damit weiterarbeiten, dass man diese Fragen einfach auch mal, also dass man die beleuchtet, das könnte ich mir da vorstellen. Mhm.
Ja, super. Vielen Dank für den Einblick, auch mit Blick auf die Standards und Initiativen, weil das ist ein Feld, wo ich glaube, eine ganz ähnliche Einschätzung habe. Das ist schon viel gut vorbereitet, aber in der Praxis noch relativ wenig angekommen.
Ja.
Ein Thema, das man da ja auch immer streift, ist das Thema Datensouveränität. Und da möchte ich zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick mit dir wagen. Mhm. Gerade wenn wir über die Datenräume reden, ist ja ein zentraler Punkt die Datensouveränität. Und das ist für mich so ein ganz spannendes Thema, wenn wir jetzt auch global uns das Ganze betrachten, unsere Rolle in Deutschland oder vielleicht auch noch größer gedacht in Europa, mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit. Also wir reden ja in Deutschland aktuell viel darüber, wie wenig wettbewerbsfähig wir sind mit unserem Maschinenbau, ja, dass der in der Krise ist und jetzt rein an den Zahlen, Datenfakten sieht man das ja auch. Was ist da dein Blick auf die Zukunft? Also kann uns diese Datensouveränität dabei helfen, wettbewerbsfähiger zu sein? Oder ist es vielleicht sogar vielmehr so, dass wir über diese ganze Regulatorik und die komplexen Standards uns da eigentlich eher hemmen, im Bereich Maschinenbau noch besser zu werden?
Ja, ich glaube, dass wir also eine gute Sichtweise in Europa haben zu dem Thema Daten, wie wir damit umgehen. Und dass uns das helfen kann, wenn wir das vernünftig aufsetzen und das eben auch so teilen, dass wir die Daten wissen, wo die liegen, was damit gemacht wird. Das ist, glaube ich, schon in der Zukunft auch wichtig, weil es natürlich auch immer mehr Möglichkeiten gibt, mit den Daten Dinge anzustellen, die man vielleicht nicht haben möchte. Und wenn man, das glaube ich, das finde ich schon wichtig, dass in Europa das so durchdacht wird. Ich sehe das auch gar nicht als Hemmnis an. Ich glaube auch, dass wir nur hingehen müssen, dass wir diese Dinge auch umsetzen müssen, dass wir trotzdem eben auch Daten teilen und diese Manufacturing X, in die, dass wir diese, da ist viel schon gemacht worden, ist auch viel schon durchdacht worden, wie kann man das sicherstellen, dass wir auf der einen Seite eben wissen, wo die Daten sind, was damit gemacht wird, aber auf der anderen Seite auch Daten teilen können und die auch in den Unternehmen einfach teilen. Ich sehe das schon als Standortvorteil an. Wir müssen den Weg nur gehen. Ja. Also wir sind oft warten wir eben ab und bis andere was damit machen. Und das sollten wir einfach nicht machen, sondern jetzt sind wir so weit aus meiner Sicht, dass wir den nächsten Schritt machen und jetzt sollten wir den auch tun und dann mutig einfach auch zeigen, was geht. Und deswegen, ich sehe das eigentlich relativ positiv, was wir in Europa angefangen haben. Und jetzt geht es eben darum, den Weg auch weiterzugehen.
Ja, das ist spannend. Also ist natürlich auch so am Ende die Frage, ne, wenn wir über Wettbewerbsfähigkeit reden, müssen wir auch über Geld reden. Und am Ende gibt es aus meiner Sicht eigentlich ja zwei Optionen. Ne? Also, dass einmal als produzierendes Unternehmen das auch mehr Geld wert ist, dass man weiß, wo seine Daten sind und dass sie halt für nichts, keine Ahnung, genutzt werden, was man vielleicht nicht will. Und vielleicht natürlich auch nicht nur bereit ist, dafür vielleicht mehr zu zahlen, sondern auch mehr dafür bekommt, weil vielleicht ein Mehrwert entsprechend entsteht durch diese Daten beim selber oder auch durch Mehrwertdienste. Und andersrum dann aber auch auf Maschinenbauerseite muss ja diesen Mehrwert dann auch irgendwie bieten. Ne? Also das ist dann die Frage auch, was geschieht dann damit? Ne? Also du hattest jetzt zum Beispiel auch den Komponentenlieferant benannt, ne? Der dann vielleicht, wenn er mehr Informationen hat, einem auch einen besseren Mehrwert geben kann. Und da ist ja so ein Handbuch ist ja die kleinste Sache. Ne? Also da fängt es ja eigentlich erst an. Ne?
Genau, und das haben wir auch gesagt, wir müssen immer die Grundvoraussetzungen schaffen. Und wenn wir als Anwender sagen können, das hier habe ich ein Problem und das kostet mich sehr viel Effizienz an meiner Anlage. Und wann wir kommen zusammen, Komponentenhersteller, Herstellermaschine und lösen das Thema auf mit dem, was wir haben, glaube ich, dann können wir, also mit der Kommunikation, und das geht nur gemeinsam, wir müssen also mehr sprechen, dann können wir, glaube ich, auch da relativ viel machen. Momentan stelle ich auch fest, haben wir heute wieder im Gespräch festgestellt, wenn die Spezifikation sehr vage ist, dass man sagt, ja, ich möchte alles Mögliche messen. Ich weiß, vielleicht schieße ich auch mit Kanonen auf Spatzen teilweise. Dann kann so eine Komponente auch wahnsinnig teuer werden, mir aber keinen Mehrwert bieten. Ne? Das heißt, wir müssen, wie ich auch überlegen, wo wollen wir Verbesserungen haben und genau good enough zu haben, dass wir sagen, das ist genau das, was wir brauchen. Und beispielsweise mit Kommunikationsprotokollen gibt es auch eine Menge. Ja, vielleicht würde so eine Komponente auch günstiger werden, wenn wir uns auf 1-2 einigen würden. Also da, ich glaube, dass da auch nicht nur mehr Geld im Spiel ist, sondern vielleicht auch kann man auch mit, wenn man das einengt bei den Spezifikationen, auch günstiger werden, sodass das, sag ich mal, auch dass das auch ein Argument sein kann.
Ja, definitiv. Also am Ende muss es im Endeffekt, also im besten Fall einfacher sein für den Sensorhersteller und den Maschinenbauer, um auch preisgünstigere Maschinen anzubieten.
Ja.
Und andersrum muss sich das alles natürlich auch darauf auswirken, dass man die Maschinen besser nutzen kann. Also wenn nachher die Effizienz im Betrieb nicht steigt, ja, oder man auch nachher als produzierendes Unternehmen nicht mehr davon hat, dann kann man auch nicht mehr ausgeben. Im Gegenteil, ne? Also es, ja. Ich glaube, das darf man bei dem Ganzen ja auch nicht vergessen, dass man am Ende als produzierendes Unternehmen auch wettbewerbsfähig bleiben muss oder noch weiter die Wettbewerbsfähigkeit genauso steigern muss wie unser Maschinenbau.
Auf jeden Fall. Ja.
Okay, super. Matthias, vielen Dank für deinen Einblick. Ich finde es richtig gut, auch dein Blick zu sehen, auch auf die Maschinenbauseite, auch auf die ganzen Standards und auch mit einem ganz praktischen Beispiel aus der KI. Besten Dank dir.
Gerne.